Hier. Es rappelt und klappert im Hintergrund. Mal gucken, ob mein Partner in Crime dann auch hier gleich in der Leitung zu hören ist.
Oh, sind wir schon dran?
Oh, ja. Nö. Ich tu nur so.
Hallo zusammen. Sind wir auf Sendung?
Ich hab schon mal hier den Knopf gedrückt. Kannst dich noch ein bisschen entspannt zurücklehnen.
Aber ich wäre auch soweit. Du kannst loslegen.
Sag mal, weißt du eigentlich, was man beim Kannibalen in der Dusche findet?
Scheiße, nein.
Head and Shoulders.
Die Stussbärchis. Der Podcast mit Herz und Hass. Von und mit Danny und Rocco. Wir wünschen allen ZuhörerInnen viel Spaß mit der neuen Folge.
Wow.
Es hat geploppt im Stereoton. Hallo Rocco.
Ja. Hi Danny, schön dich zu hören.
Schön dich zu hören und natürlich auch hallo nach draußen an den Empfangsgeräten. Hallo liebe ZuhörerInnen. Ich hoffe mal, es geht euch allen gut. Ihr habt eine schöne Zeit erlebt und ihr habt jetzt eine noch bessere Zeit vor euch. Denn hier ist die Folge 60 der Stussbärchis. Yeah!
Yeah! Während ich mir hier tatsächlich ein Bier einschenke in ein Kellerabendglas. Ich habe neue Gläser und ich finde die super. Ich bin ein Fan von meinen eigenen Gläsern. Ich verkaufe die gar nicht. Ich nutze die nur noch selbst. Die sind viel zu gut.
Du hast neue Gläser gemacht oder du hast ein neues Glas aus deiner Kollektion genommen?
Nee, tatsächlich. Ich hatte ja letztes Jahr im Herbst, nach der letzten Limo-Konferenz, hatten mich einige Zuschauer gefragt, kannst du nicht nochmal so Gläser herstellen? Ein paar wollten noch welche haben. Ich bin total begeistert von diesen Gläsern. Und dann ist diese Herbstbestellung heute angekommen.
Was?
Aber die haben, das war wenigstens eine nette Firma. Ich war die ganze Zeit in Kontakt mit denen. Die haben halt Weihnachten gesagt, wie dringend ist es bei dir? Die haben auch so recht so nett geduzt, haben gesagt, bei uns ist gerade hier Land unter. Wann brauchst du die Gläser? Und dann habe ich gesagt, spätestens Ostern. Und dann haben die gesagt, nee, dann ist in Ordnung. Und also die waren die ganze Zeit immer im Das scheint ein netter kleiner Laden zu sein. Kann ich ja irgendwann mal Werbung zu machen.
Mach doch jetzt Werbung, wer ist denn das?
Ja, dann muss ich aber wissen, wie die heißen, um es genau zu sein. Weil die haben verschiedene Namen. Ach komm, da öffne ich jetzt mal ein GMX Live.
GMX Live.
Also GMX.
GMX Live.
So, und öffnen. Jetzt, was suche ich jetzt? Bestellung? Kann das so sein?
Weiß ich nicht.
Ah, da ist doch der Fuzzi von letzter Woche. Weißt du noch, hast du letzte Woche die Kopfhörer?
Sind sie da?
Die sind immer noch nicht da und die haben immerhin nochmal zurückgeschickt und geschrieben und haben gesagt, wenn dir das zu lange ist, kannst du auch stornieren. Hat ich gesagt, jetzt weiß ich selbst, so Futtens. Also immerhin haben die nochmal geantwortet, aber ist halt immer noch nicht da. Jetzt hätte ich eigentlich schon storniert und die irgendwo anders geholt. Wenn nicht dieses fucking Real Life dazwischen kommt, haben wir eben ja ganz kurz in der Vorbesprechung gesagt, was man alles immer noch machen könnte. Wir hätten uns, also ich hätte mich auf ein Thema ein bisschen gerne mehr vorbereitet, aber die Zeit, die läuft einfach, ich bin beschäftigt mit Real Life und jetzt ist ja schon fast März. Jetzt kommen die, also kommen die hoffentlich, was hatte ich ja gesagt, 16. März, ne? Kommen die vernünftig an, dann bin ich ja halbwegs, ja, ich habe keinen Bock auf mehr Arbeit, das reicht mir. Nein, ich kann dir nicht sagen, wie die... Ach doch, komm, am Paket hängt ja noch dieser Frachtbrief. So, Danny, erzähl noch einen Witz hier. Ich hol das mal.
Oh, meine Güte. Dann muss ich noch einen Klarwitz hier. Was sagt man über einen Spanner, der verstorben ist? Der ist weg vom Fenster. Also, ich habe hier... Mehr Flachwitz habe ich jetzt nicht im Petto.
Nein, ich denke keine Flaschen rum.
Die ganze Flaschenkollektion der letzten drei Wochen wieder umgefallen. Guten Tag, mein Name ist Rocco und ich sammle Pfandflaschen.
Die Internetseite heißt komischerweise www.porzellanseite.de. Porzellanseite mit Z. Aber wenn man den Mail schreibt, dafür finde ich jetzt gerade diesen Mailverkehr nicht, dann ist das immer der, keine Ahnung, der Gläserfreak oder so, der hat dann einen ganz anderen Namen.
Auf porzellanseite.de werden Sie fündig, meine Damen und Herren.
Ja, genau. Und dann, ich bin sehr zufrieden mit denen. Das vor allem sind die halt cool. Das scheint ein ganz kleiner Betrieb zu sein, wo die sich über jeden Auftrag freuen und irgendwie nett mit den Kunden
gehen. Kleine Stückzahlen sind ja bei Gläsern auch immer etwas problematisch.
Ja, genau. Ich habe jetzt, 12 Stück bestellt. Dafür, also das sind die, boah, jetzt mache ich ja voll die Werbung. Ja, scheiße. Aber das ist halt die mega gute Qualität. Dafür kostet halt dieser schöne Humpen, kostet auch so 15 Euro pro Stück. Ist halt schon teuer. Ist halt, ja. Aber dafür, wenn der auf den Boden fällt, ist der Boden kaputt. Das ist ein schönes Glas. Also komm, stopp jetzt mit Werbung. Das gehört hier nicht hin. Viel beschissener sind die anderen, die andere Bestellung, wo es. Soll ich den Namen nennen?
Nein, Haifi-Klubben oder was jetzt?
Ja, genau, Haifi-Klubben, richtig.
Naja, konnte man, wenn man genau hingehört hat oder wenn man.
Etwas genuschelt und ich habe so ein bisschen
drüber gesprochen. Nee, man kann ja in der Podcast-Player-Funktion die Geschwindigkeit auch etwas runterstellen. Und dann hört man ganz eindeutig Haifi-Klubben.
Hör mal, ich habe da auch nicht mehr angerufen. Ich würde jetzt gerne noch mal wissen, ob die, jetzt ist ja wieder ein Montag vorbei, ob die noch die gleiche.
Ach, ganz im Ernst, Leute. Also, ich meine, wir betreiben ja hier kein Bashing oder sowas. Wenn das Bashing ist gegen Firmen, wo wir auch den Namen dann einfach mal erwähnen, dann ist das auch berechtigt. Und dann haben wir auch wirklich auch einen Grund dafür, beziehungsweise auch einen Grund, selbst wenn die Firma dann sagen würde, hallo, was soll das denn? Da kann man sagen, ja, Moment mal, ich bin hier ein ganz normaler Kunde und ich habe mich einfach mal mit meinen 3000 Freunden darüber unterhalten. Och, ja. jetzt habe ich die aktuelle Hörerzahl der Spuss gespoilert. Oh. Das wollte ich gar nicht. Nee, aber ich werde gleich auch bei meinem Thema im ersten Teil, ich glaube, ich nenne auch einen Namen. Habe ich einfach mal Lust zu.
Buddha bei die Fische ist einer meiner Lieblings-Titanic-Witze. Das wird dann nachher ganz oft kopiert, aber Titanic hatte das schon ganz früh, so eine Buddha-Statue, die in einem See sitzt und da Fische rumschwimmen. Da steht da Buddha bei die Fische.
Ja. Ich sage, der war auch genauso gut wie mein Flachwitz, den ich gerade erzählt habe.
Ja, also wenn nicht
der zweite Flachwitz. Der auch ganz toll.
Den habe ich ja nicht gehört, da hat die Kopfhörer aus.
Ja. Wie ist das gehört, ne? Hat er nicht gehört.
Habe ich nicht gehört. Ja, ich hatte die eben echt aus. Aber ich finde, Kontaktformular, Ihre Bestellung. Wie nennt der sich denn immer? Du kannst ruhig schon weiterreden. Jetzt steht hier wieder Porzellanseite. Mann.
Warum trinken Mäuse keinen Alkohol?
Die haben Angst vor dem Kater.
Richtig.
So. Aha, info@tassenfuzzi. Tassenfuzzi, so nennt er sich. info@tassenfuzzi.de. Also ich finde das schon irgendwie nett. Und ich bin mit der Qualität sehr zufrieden und mit dem Kontakt sehr zufrieden. Ganz cool.
Ja, schön. Ja, ansonsten, wie gesagt, erstmal nochmal eine dicke Entschuldigung von meiner Seite aus für das verspätete Releasen der Folge. Aber ich bin hier wieder am Absaufen. Und zwar nicht gerade wenig.
Schäm dich. Aber wie sieht's bei dir aus? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, also ohne Flachs, das hat jetzt wieder ein paar Tage ja, oder fangen wir mal so an. Es hatte am Wochenende ja, oder um das Wochenende wieder angefangen, verstärkt Dauer zu regnen. Also jetzt nicht, dass das gekübelt hat, aber halt ein dauerhafter Regen. Und wenn das halt dauerhaft regnet, dann habe ich sofort wieder dann fließt sofort wieder das Wasser im Keller. Mhm. Und das war dann jetzt eigentlich bis gestern war das eigentlich so, dass wir echt alle 2 bis 3 Stunden, also jetzt in der Woche nicht mehr nachts, aber am Wochenende auch nachts im Keller und hab dann da den Saugrang geschmissen und hab dann halt eben das Wasser wieder abgesaugt, ne? Dem Ganzen ist ein Ende in Sicht, und zwar auf Anfang Mai, dann kommt die Firma und wird hier tätig.
Ja.
Und danach,
das ist ja schön.
Und danach gibt es nur noch
Ende ist in Sicht.
Kamillentee, Knäckebrot und Spaghetti mit Ketchup für den Rest des Jahres, weil ich mir da nichts mehr leisten kann.
Ah, okay. Dann für solche Zeiten Reis mit Zitronensaft. All you need.
Kulinarische Tipps aus Aachen. War das auch bei deinem Podcast Butter bei die Fische? Oder war das eher beim
Studenten-Podcast? Nee, ganz ehrlich, das hat tatsächlich einen traurigen Hintergrund. Ich hatte mal mit einem Typen zu tun, der mal richtig broke im Leben war. Und dann haben wir uns halt, wie geht das so richtig nichts zu haben? Und es hatte Gründe, warum da auch von der, von ALG2 nichts mehr kam. Also es hatte da bei ihm familiäre Gründe und er hat da wirklich mal eine Zeit mit nichts gelebt. Und er hat ihn gefragt, was isst man denn dann so, ne? Und er hat halt gesagt, er hat dann immer, wenn er was einkaufen gehen konnte, Reis und Zitronensaft. Ganz ehrlich, das ist so sein. Das war total interessant. Also kann ich mal länger drüber sprechen. Das war ein total interessantes Gespräch. Der mir auch gesagt hat, der hat halt immer noch diesen Blick des Superarmen, wenn er. Der hat halt gesagt, also wir haben es irgendwo dann, es ging um was ganz anderes, ne? Das ist auch kein Freund von mir oder sonstiges, das ist einfach nur passiert so, ne? Und der hat gesagt, ich habe gesehen, du hast im Kofferraum eine Flasche hier Mineralwasserkiste, ne? Eine leere. Das wäre für mich früher ein Grund, mal einen Stein zu nehmen, da dein Auto zu öffnen und dann hätte ich Geld aus dem Pfand. Also wirklich eine ganz kuriose, interessante Geschichte. Hätte ich gern alles aufgenommen, das Gespräch. Also hab den Menschen nie wieder gesehen. Ja, hartes Thema. Solche Leute gibt es auch. Und das war ein guter Mensch, gute Seele.
Ja, das ist ja leider so, dass viele, die so ein ganz schweres Schicksal dann ereilt hat, dass das meistens wirklich eigentlich Menschen sind, wo man sagt so, warum hat es das Arschloch von dem Mann nicht erwischt?
Ja, ja. Es gibt dann sowas wie Lebensmittelgutscheine für so ganz Besonderes. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, will auch nichts Falsches sagen.
Ich kenne mich da auch nicht mit aus. Ich habe das nur einmal auch beim Einkaufen erlebt, wo dann eine Familie ich meine, das war ihr Monatseinkauf, weil die haben zwei Einkaufswagen voll gehabt beim Lidl. Und als sie dann mit den beiden Einkaufswagen an der Kasse durch sind, hat dann die Frau aus der Jackentasche so ein, dieses typisch behördlich braune Druckerpapier rausgeholt, wo dann halt eben auch ich glaube, da stand sogar drauf, Amt für Flüchtlinge oder irgendwie sowas, halt eben dann, quasi ein Essens- oder halt eben Einkaufsmarke halt eben dann, bereitgestellt wurde und die haben dann auch nochmal gesagt, so, weil da waren irgendwie zwei, drei Sachen dabei, die durften die halt eben nicht damit kaufen, mussten sie dann wieder rausbongen und dann haben sie die dann mit Bargeld dann bezahlt, was das jetzt war, nichts Gravierendes, ne, aber halt eben, ich bin froh, dass ich nicht in so einer Situation bisher in meinem Leben war und ich werde mein Möglichstes auch tun, dass ich nicht in so eine Situation komme.
Ja,
aber genau. Das steht an anderer Stelle. Und bevor wir uns jetzt hier...
Ich habe die Stimmung versaut. Und du hast so gute Laune. So, wo hast du das denn her? Und so, ja, ich habe mal ein Gespräch geführt mit jemandem.
Nein, um Gottes Willen. Aber ich gucke hier ich muss mal mit einem Auge auf die Uhr so ein bisschen schielen heute. Mhm. Und du hast noch gar nicht erzählt, worum es heute hier geht.
Wir atmen ein, wir atmen aus. Ja, wir sind die Schlussbärchis und das ist dein relaxter Podcast, wo du zuerst ganz hoch auf die Palme gebracht wirst mit einem Thema, was uns nämlich auf die Palme gebracht hat. Und danach entspannen wir dich, also jeweils ein Thema, ne? Eins und eins, der liegt und ich. Nein, ne? Und dann entspannen wir dich einmal mit einem Thema von irgendwas Angenehmem, was uns widerfahren ist. So ähnlich wie bei Asbach uralt. Und danach kommt nochmal ein Thema, wo wir von früher erzählen. Irgendwas, was uns irgendwie noch im Herzen ist. Schöne Erinnerungen von früher. Bliblablu. Was sind die Stussbärschis? Ich atme ein, ich raste aus. So, das ist der Übergang nämlich zu unserem ersten Hassbereich. Aber noch nicht. Du kannst noch quatschen, was du sagen möchtest. Gab es irgendwelche wichtigen Rückmeldungen, die ich verpasst habe?
Ich glaube nicht.
Hey Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja vor 3 Folgen oder sowas gesagt. Dieses Real Life, das ist so schnell, das jagt. Ja? Dementsprechend, hey, wenn ich mal was nicht mitkriege, meine ich nicht böse. Aber wir sind die Stussbärchis und ich freue mich total auf diese Folge.
Ja, Folge 60 haben wir heute hier, liebe ZuhörerInnen da draußen an den Empfangsgeräten. Und wir haben euch, ja, wie ihr schon gerade mitgekriegt habt, nichts an unserer Folge, an unserer Abfolge geändert. Und nach wie vor haben wir auch den Funk in der Tasche und den Punk im Gepäck. Ich musste kurz überlegen. Warte, jetzt muss ich das...
Wir haben den Frank in der Tasche. Welchen Frank?
Den Frank Rosin, den Koch.
Oh ja, okay.
Deswegen riecht das hier auch so gut.
Ich bin's nicht. Hey Leute, habe ich ja auch eben in der Vorbesprechung gesagt, wir haben uns hier auf eine Uhrzeit geeinigt. Ich bin eben voll durch ein Unwetter geraten. Ich bin bis auf die Knochen nass gewesen und habe mir jetzt irgendwie jetzt schnell so Jogging-Sachen angezogen. So sitze ich hier im Keller.
So sitzt der da im Keller und reibt seine Pelle trocken und deswegen sage ich mal einfach ganz schnell. Hoch damit und raus mit ihm und raus mit der Wut und raus mit dem Hass. Und ich bin super happy, dass ich heute mal hier den Anfang machen darf mit der guten Laune, die ich euch jetzt vermiese.
Yeah.
Ja, meine persönliche Wut, meine ganz persönliche Wut in dieser Folge richtet sich an Wagenhäuser, die einem Möbel verkaufen. Die einem große Möbel verkaufen.
XXL-Möbel?
Nein, okay. ich rede nicht von der Firma, wo man sagt, oder wo man laut der Werbung sagen musste, ey, schickt mal deine Mitarbeiter zum Proktologen, wenn die alle einen roten Stuhl haben. Ja, okay. Nein, ich rede, in dem Fall, ich nenne die Firma jetzt, oder die Opti-Wohnwelt nenne ich jetzt einfach mal beim Namen. Hallo Opti-Wohnwelt. Hallo. Ich bin einer eurer Kunden. Nach wie vor, da hat sich nichts dran geändert. Aber ich würde mir doch wünschen, wenn ihr sagt, dieses Möbelstück, Sie haben die Wahl, Sie können es selber zusammenbauen oder wir bauen das für Sie zusammen, kostet viele Geld, wenn wir das machen, aber können Sie auch selber zusammenbauen, dann möchte ich auch, dass das Ganze so ist. Und nicht, wie ich das jetzt erlebt habe, dass dieses Ding in 6 verschiedenen Paketen angeliefert wurde. Man erstmal in diesen 6 Paketen erstmal dann nach einer Aufbauanleitung gucken musste. Und dann gemerkt hat, es sind weder die Bauteile noch die Schrauben in irgendeiner Form gekennzeichnet. Und wenn du dann Bauteile hast, die sich alle ziemlich gleich aussehen, ist das scheiße. Das ist richtig scheiße. Und so saß ich nun da fühlte mich so ein bisschen in die Kindheit auch zurück erinnert an meine Lego-Zeit, weil da habe ich auch alle möglichen abstrakten Figuren aus Legosteinen zusammengebaut, denn so sah mein Bett dann auch aus. Was aber eigentlich ganz anders hätte aussehen müssen, laut der Zeichnung.
Was? Du hast ein Bett aus Lego jetzt?
Ja, so ungefähr. Ich bin da total verzweifelt, liebe auf die Wohnwelt. Weil aus dieser verkackten Anleitung ist man einfach nicht schlau geworden. Und vor allen Dingen ist das dann auch noch sehr irreführend, wenn die eine Strichzeichnung von eurer Anleitung vom selben Bauteil in der nächsten Zeit, in dem nächsten Abschnitt des Zusammenbaus komplett anders gemalt wurde. Und kein Hinweis irgendwie darauf gegeben wurde, ist, dass es 2 gleiche Teile zwar sind, die man da in der Bauanleitung irgendwie enthalten hat, die sich aber durch kleine Merkmale unterscheiden, die später beim späteren Gesamtzusammenbau wichtig werden. Und man die ganze Kacke dann wieder zurückbauen darf. Ihr scheiß Holzwürmer. Ich habe so eine Krawatte beim Möbelzusammenbauen habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt. Also ich bin jetzt nicht der Handwerker vom Herrn, das weiß ich selber auch. Ich habe aber auch nicht zwei linke Hände. Und normalerweise, und da möchte ich jetzt mal unsere lieben Nachbarn aus Schweden hochloben, die wirklich in den Jahrzehnten dazugelernt haben und ihre Bauanleitung eigentlich nicht nur in von der Darstellung her sehr eindeutig layoutet haben, sondern halt eben auch so kenne ich das zumindest von mehrteiligen Bausätzen von Möbelstücken, die dann auch dann die Bauteile zumindest mit so kleinen Aufklebern versehen haben. Links, rechts, 1, 2, 3 oder irgendwie sowas. Und auch die Schrauben in einzelnen Tüten verpackt haben. Meistens ist das dann so ein zusammenhängendes Tütengedöns, wo man die einzelnen Tüten dann so mit einer Schere aufschneiden
muss. Und dann ganz wichtig, so eine Übersicht, welche Schraube ist was, irgendwie ja, so ein Plättchen.
Es steht eine Nummer dran oder es steht irgendwie die Bezeichnung der Schraube dran, M4, M5, was es da alles so gibt, oder eine Größenangabe, M6 mal 1,8 Millimeter oder irgendwie sowas, dass man einfach genau weiß, okay, das ist die Schraube, die hier in der Zeichnung gemeint ist.
Mhm.
Das macht die Opti-Wohnwelt nicht. Du kriegst da mehrere, das war halt auch noch das Verwirrende, in diesen sechs Kartons waren halt eben verschiedene Beutelchen mit Schrauben oder anderen Anbauteilen, die aber dann gar nicht für die Teile waren, die in dem Karton drin waren, sondern für irgendeinen anderen Karton. Ne, weil ich habe dann erstmal gesagt, so, okay, wir haben hier sechs Kartons. Bei den Betten sind das dann auch etwas größere Holzteile. Wir packen jetzt jedes Paket separat aus, dass wir wissen, das war in dem und dem Paket drin, das gehört ja dann auch irgendwie dann zusammen, aber so war das überhaupt nicht, das war alles kreuz und quer. Wirklich kreuz und quer. Und dann, wie gesagt, auf der Anleitung stand irgendwie, für den Zusammenbau werden 3 Personen benötigt und man braucht ungefähr 180 Minuten. Also wir haben jetzt 10 Stunden gebraucht oder so. Weil wir halt immer wieder die Sachen falsch angeschraubt hatten, oder ich die Sachen in dem Falle falsch angeschraubt hatte, oder beziehungsweise weil ich mich dann irgendwann auch gar nicht mehr getraut habe, die Sachen zusammenzuschrauben, habe dann 5-mal auf diese Zeichnung geguckt, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt richtig? Oder ich habe dann solche Sachen gemacht, wie dass ich erstmal nur so ein Teil zusammengeschraubt habe, weil das Teil dann an ein anderes Teil rangesetzt werden musste und habe dann geguckt, passt das jetzt denn so überhaupt? Also es hat sehr lange gedauert, es war super nervig, das Ganze überhaupt dann fertigzustellen, und es war mega, wirklich mega, mega umständlich. Also liebe Leute, die da draußen uns irgendwie zuhören und die irgendwie vielleicht in der Möbelindustrie vielleicht auch irgendwie beschäftigt sind, wenn ihr da irgendwas zu sagen habt, dann sprecht das doch mal beim nächsten Meeting an, dass das so Aufbauanleitungen vielleicht etwas eindeutiger sind. Oder ich meine, wir leben in der modernen Zeit. Es gibt auch einige Hersteller, da kriegst du eine Anleitung und in der Anleitung ist ein QR-Code, wenn du den scannst, wirst du auf YouTube verlinkt, dann siehst du ein Zusammenbauvideo.
Ja, sowas ist geil. Sowas finde ich ganz gut.
Ne? Oder es ist halt eben, das habe ich bisher, also dann nenne ich jetzt noch eine Firma, ist so ein Internetversandhaus für Möbel, Wayfair heißt die Firma. Oder ist ein Händler, ist die Firma nicht, die verkaufen viel von anderen Möbelhäusern, also ich glaube viel aus England. Die Sachen, die du bei Wayfair bestellst, damit zum Beispiel auch mal eine Kommode fürs Wohnzimmer bestellt, jedes Teil hatte eine eigene Nummer. Diese Aufkleber mit den Nummern, die fielen auch nicht ab. Da musste man auch wirklich dann mal eben kurz mit ein bisschen lauwarmem Wasser dann diesen Papieraufkleber abmachen, ne? Weil halt eben auch wirklich vernünftig festgeklebt war.
Mhm. Ne?
Und auch 1000 Teile, aber du hast das Ding halt eben aber wirklich, du wusstest ganz genau, okay, Teil 17 bis 29 brauche ich jetzt, um dieses drei Schubladen Sortiment irgendwie dann da in den Schrank einzubauen oder sowas, ne? Das war alles eindeutig. Es war umständlich, weil es auch viel war, aber gegen viel Arbeit spricht ja nichts, aber es muss halt eben eindeutig erklärt sein, ne? Naja, und das hat halt vorne und hinten nicht hingehauen. Jetzt mittlerweile steht's und wir sind auch happy mit dem, sind mehr oder weniger auch happy mit dem Ergebnis. Es ist auch nichts kaputt gegangen oder auch irgendein, oder auch nicht, wie man das vielleicht von Ikea, früher von Ikea Sachen kannte, einmal zusammengeschraubt, wenn es dann das zweite Mal, wenn es dann auseinanderschraubst und wieder zusammenschraubelst, dann halten die Schrauben nicht. Nein, das hat alles auch wunderbar. Ja. Das hat alles auch wunderbar.
Da fehlt was. Immer wenn ich Lego, was neu in Lego hatte oder was neu bei Ikea gekauft habe, habe ich immer irgendwann gesagt, da fehlt was. Meistens fehlte nichts.
Nee, und das ist gleich aber also ganz kurz. Es hat dann alles mehr oder weniger wunderbar geklappt, bis auf so zwei, drei Geschichten, wo das mit den Bohrlöchern, da hätte man auch Schrauben durchziehen müssen, das hat aber irgendwie nicht hingehauen. Und wir haben gesagt, ey, komm, wir lassen das jetzt erstmal so, wenn das dann irgendwie nochmal so sein sollte, dass da irgendwas wackelt, dann habe ich dann zu meiner Frau gesagt, dann fahre ich in den Baumarkt, dann hole ich einen Metallwinkel, den setze ich da raus und schraube den mit Spackschrauben fest. Mhm. Das erfüllt auch da die Funktion, aber nee, das ist alles, also toi, toi, toi. Das scheint auch so mit auch so stabil genug zu sein. Naja, und wo du das gerade erwähnst mit den Bauteilen, ja, es waren nicht alle Bauteile abgezählt. Welche Bauteile aber abgezählt waren, waren die sogenannten, mittlerweile weiß ich, dass das, dass dieses Bauteil sogar einen Fachbegriff hat. Das ist dieses runde Metallding, was die Schrauben so fixiert, was man auch mal so, das kennt man von Ikea, die sogenannten Möbelverbinder. Das sind meistens so Metall, kreisrunde Metalldinger, die sind so einen Zentimeter hoch, und die steckt man in so leere, vorgebohrte Löcher und dann wird von außen.
Um das anzuziehen, so.
Genau, das, ne? Brett, was von außen dran ist, hat dann die Schraube und dadurch wird die Schraube in diesen Metalldingern dann irgendwie arretiert. Naja, und wie ich dann in meinem jugendlichen Leichtsinn dann so dachte, das ist ein Bett, das muss halten, da ziehe ich mal ein bisschen fester. Gleich das erste Ding, was ich eigentlich gesagt habe, so knack. Und das Metallteil war in zwei Teile zerbrochen. Schön.
Ah, shit.
Ja.
Steht das Bett?
Ja,
die richtige Frage.
Nein, steht alles.
Hast du es schon ausprobiert?
Es ist wunderbar. Ich schlafe wie eine Prinzessin.
Prinzessin, ja. Das ist auch meine erste Assoziation, wenn ich an dich denke.
Ja,
an dich denke.
Eine ganz leichte Prinzessin auf der Erbse. Nee, es war bitter nötig, das letzte Bett, was wir hatten, das war ein Boxspringbett und das ist, ich habe mich da irgendwann mal im Suff, habe ich mich da mal drauf fallen lassen und hat es gemacht. War keine gute Idee. Meine Hälfte des Betts war dann auch für die Nacht nicht zu gebrauchen. Ich habe dann im Wohnzimmer geschlafen und habe am nächsten Tag, habe ich dann das Boxspringbett einmal auf den Kopf gedreht und habe dann von unten das, was gebrochen war, dann mit Latten halt zusammengedengelt. Aber wirklich so extrem. Also als wir das Bett rausgeschmissen hatten, ich habe dann, glaube ich, 20 Kilo Holz rausgeholt. Was ich
krass,
dann, ja. Ja, weil das Ding halt wirklich, das war halt auch so eine Situation, keine Kohle für ein neues Bett und dann so, ja, scheiße, aber die meine Frau auch, die Platte, wo deine Matratze drauf liegt, die ist in 1000 Teile zerbrochen. Ich so, ich schraub das jetzt zusammen, das ist mir scheißegal. Und ich habe in dem Bett dann noch, nachdem das zerkracht war, habe ich dann noch fast weitere 5 Jahre drin geschlafen. Also mein Rücken hat sich über das neue Bett richtig gefreut. Weil in meinem letzten Bett konnte ich eigentlich auch nur noch gemütlich so auf der Seite liegen und nicht mal mit dem ganzen Rücken. Das war furchtbar. Aber naja, das neue Bett ist wunderbar. Aber wie gesagt, diese
Metall. Also es hat sich gelohnt.
Ja, ja. Aber wie gesagt, diese Metallteile waren dann gebrochen. Und da habe ich so großkotzig gesagt, ja, hier kommen dann, wir haben ja noch genug, ich nehme jetzt einfach zwei andere und da werden schon noch welche übrig bleiben dann am Ende. Nee, die waren wirklich abgezählt. Und dann habe ich zwei Sachen, oder an zwei Stellen habe ich die Dinger dann rausgelassen und habe gesagt, ja gut, die sind da wirklich weder von tragender oder von wichtiger Funktion. Die sind einfach nur da, um das nochmal zusätzlich zuzuhalten. Da sind immer noch 6 weitere von den Dingern, die das halt längliche Zierleiste. Also die kann ich irgendwann auch nochmal in ein, zwei Monaten nochmal dann ersetzen. Und habe dann auch gesagt, wenn wir hier demnächst sowieso wieder Schränke zerlegen müssen, weil wir die entsorgen, dann nehme ich einfach zwei von diesen Dingern und da dann, bevor wir die wegschmeißen, raus und schraube die dann beim Wetter quasi ran. Ne, weil ich hatte dann angerufen bei Opti-Wohnwelt und habe gesagt so, liebe Leute, ich habe das aber erstmal gesagt so, ja hier, mir sind da zwei von diesen Scheiben zerbrochen, weil die waren, ich habe mir die auch angeguckt, die waren auch nicht wirklich vernünftig hergestellt, habe ich dann so ein bisschen geflunkert. Also die waren nicht so, die waren auch nicht so, das hat man an der Bruchstelle gesehen, die waren auch nicht so solide zusammen wie die anderen. Ja, ja, dann müssten Sie mal Ihre Beschwerde schriftlich einreichen. Ich so, nee, ich will da heute Nacht drauf schlafen. Ich würde ganz gerne jetzt mal eben vorbeikommen und mir diese Dinger da mal eben rausholen. Ja, wir haben keine Ersatzteile. Ich so, wie? Nee, das fühlen wir gar nicht. Das gibt's bei uns auch gar nicht. Ich so, ist ja toll. Ich so, jetzt habe ich hier viel Geld für dieses Bett gelassen und jetzt kriege ich keine, jetzt ist beim Zusammenbau was passiert. Und ihr sagt mir jetzt gerade, nee, da gibt's keine Ersatzteile für. Ich, dann kann ich auch sagen, okay, das Ding ist kaputt geliefert worden. Ich bring's euch wieder zurück und ich kriege mal mein Geld wieder. Also das lag mir auf der Zunge. Ich habe es natürlich nicht gesagt. Ich habe dann gesagt, ja gut, okay. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass das die Möbelverbinder, das ist die auch in einem, dass man die auch in einem Baumarkt nachkaufen kann. Allerdings nur in so einem großen Sack mit 20 Stück für 10 Euro, da habe ich keine Lust zu. Deswegen mich jetzt aus den alten Schränken dann raus. Ich so, dann besorge ich mir die halt so, aber ich habe mir halt dabei auch meinen Teil gedacht, ne? Und muss ganz ehrlich sagen, also, nee, so nicht. Also, wie kann man, vor allen Dingen, und das jetzt nochmal auf dieses Zusammenbau-Gedöns. Ich meine, wenn du den Leuten sagst, du kannst das selber zusammenbauen, dann muss es doch gewährleistet sein, dass das echt, echt verständlich ist. Mhm. Also, ich meine, nicht jeder, der ein Schrank, ein Bett, eine Anrichte, eine Kommode oder was weiß ich, einen Tisch kauft, ist ja irgendwie mit einem Zimmermanns Gedanken irgendwie geboren und weiß, so und so muss das verbunden werden und so muss das baue ich hier das Gestell auf den ich dann den Kasten draufsetze oder die Tischplatte auf die montiere oder weiß der Geier was. Also das finde ich eine absolute Frechheit. Also finde ich echt zum Kotzen. Also vor allen Dingen in 2024, wo man eigentlich daraus gelernt haben müsste, wie viel Jahrzehnte IKEA haben wir gerade gefeiert? 50 Jahre IKEA?
Hey, das weiß ich nicht. Ich habe nicht mitgefeiert. Ne, ich hab noch Knut gefeiert.
Genau. Aber das müsste man doch eigentlich mal gelernt haben in den Jahren. Und vor allen Dingen auch das mit den Videos. Ich habe das bei ein paar Sachen jetzt schon gehabt, da konnte ich einfach so einen QR-Code scannen. Geil, ein Video. Oder geil, Video und ein PDF. Aber ich habe, also ganz ehrlich, liebe Möbelverkäufer, lieber packt mir lieber einen QR-Code für ein PDF oder für ein Video bei eurem Möbelstück dabei, als so eine lose, die Dinger, das waren lose Blätter. 50 lose Blätter.
Krass, ja.
Und die waren dann auch so vierseitig, also es waren A4 Zettel, 50 Seiten. Und die waren dann alle auch so vierfach bedruckt. Das heißt, irgendwann ist das Ding, weil das auch alles aus 20.000 Warnhinweise und 20.000 Hinweise, wie man was nicht machen soll mit diesen komischen Zeichnungen und dann diese Strichzeichnung von dem Möbelstück, wie man es halt eben zusammenbaut, dann wirklich dann mal so und war echt zum Kotzen. Also war echt, also ohne Flachs. Das war das schlimmste Möbelstück, was ich je in meinem Leben zusammengebaut habe. Und wir haben uns so eine Haare gehabt. Wir haben so viel geflucht. Aber jetzt steht's und jetzt schlafen wir wunderbar.
Also jetzt ist alles gut?
Jetzt ist alles gut, ja.
Gut. Also, geht's dir jetzt besser?
Ja, und ich habe Durst.
Schön. Dann trinke ich einen mit dir.
Frenzburger.
Prost, Danny, Prost, Zuhörerschaft. Das tat gut, ne?
Ja, bitte? Genau.
Hab das jetzt nicht ganz verstanden.
Genau.
Ja, ich habe ein bisschen Angst vor meinem Thema, um ehrlich zu sein, weil ich verspüre richtigen Hass.
Oha, jetzt bin ich gespannt.
So richtigen Hass. ein bisschen Triggerwarnung. Es wird eklig in allerlei Hinsicht. Ja, wenn du so... ich weiß gar nicht, wo ich mit meinem Hass anfangen soll. Ihr wisst, und das ist halt nicht das Thema, dass ich so ein bisschen mich für Tierschutz und Tierrechte interessiere und darum ich auch kein Fleisch esse. Aber das, ich möchte da nicht missionarisch sein oder sonstiges. Das ist aber wichtig als Hintergrund einfach so zu wissen. Wenn du das anders siehst und dich total auf dein Fleisch freust, viel Spaß damit. Ich halte das für falsch, aber das ist nicht das Thema und das ist kein Beginn einer Diskussion darüber. So, mir ist jetzt schon ein bisschen übel und ein bisschen. Ich denke aber und ich hoffe einfach, ich kann ja auch verstehen, habe auch kein Ding damit, dass Kulturen unterschiedlich sind. Dass bei uns okay ist, eine Kuh zu essen, in Indien das auf gar keinen Fall. Und ich es grausam furchtbar finde, der Gedanke allein, dass man in asiatischen Ländern teilweise sogar Hunde isst oder so. Ich finde alles falsch, aber ihr habt da vielleicht auch unterschiedliche Moralvorstellungen. Sagen wir, das eine Tier ist eher essbar, das andere nicht. Das ist auch nicht so richtig das Thema, weil jetzt kommt's. Also, ihr kennt's alle, diese YouTube-Video, besonders so eine Frau, die mit Genuss lebende Tiere verspeist. Und ich hatte letztens wieder in der Timeline, mir ist es irgendwie wieder sowas gespielt worden. Das war in dem Fall, tatsächlich auch auf TikTok, war jemand, der lebende Garnelen gegessen hat. Der hat halt die lebend rausgenommen, auch mit Stäbchen. Weißt du, das ist halt das so ganz kurz. Ich will das gar nicht sehen. Trotzdem guckst du da so hin, so, hä, was? Nee! So ungefähr, so habe ich da hingeguckt. Der hat die dann so eine lebende Garnele in eine super scharfe Soße. Die Viecher verspüren Schmerz, weißt du? In so eine rote Chili-Soße und dann noch zappelnd vor Schmerz von dem Chili in den Mund von dem Typen und der dann genüsslich gekaut und geschluckt hat. Diese blöde Arschbratze, die regelmäßig hier auf YouTube, die ist da schon dadurch ja auch bekannt geworden. Sag auch gar keinen Namen. Googelt das auch gar nicht. Die lebende Tintenfische, Oktopusse. Heißt das Oktopoden? Ein Oktopus nach dem anderen verspeist. Boah, was ist das für eine... Er ist lebende Tiere und vor allem ein Oktopus ist so ein intelligentes Tier. Wenn du hier mein Oktopus-Teacher mal geguckt hast, die Doku, dann verstehst du vielleicht, was ich so ein bisschen meine. Aber wie kann man auf die Idee kommen, lebende Tiere zu essen? Es ist für mich so unglaublich grausam. Ich persönlich ja schon tote Tiere essen, finde ich ja schon grausam oder halt das Leben davor. Aber lebende Tiere essen, dann habe ich jetzt, es sind ja zwei Sachen, also mit der Oktopusfrau, das wusste ich schon vorher, aber zwei Sachen, die mir in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind, dann so irgendwie ist das so, ich weiß nicht, ob das, also ein Gefäß mit kleinen lebenden Fischen, die dann auch mit Stäbchen rausgefangen werden, in Sojasauce oder sonst was und dann ganz gegessen werden. Also lebende, ey, wie kann man auf so eine Idee kommen? Ich weiß es nicht, es ist halt kulturell, ich sollte mir Mühe geben, das zu verstehen, aber ich, vom ganzen Herzen, ich kann es nicht nachvollziehen, weil es einfach unnötig, so unnötiger Quälerei, Leid, eklig ist. Dann gibt es hier zwei Sachen, die aussehen wie Penis.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Einmal so ein Penisfisch, wenn man den rausholt, da spritzt der auch noch so Wasser und einmal so ein, ich weiß nicht mal, wie heißt das denn, wenn so eine Muschel, das Innere von einer Muschel halt so, da gibt es auch Muscheln, die halt so Penismuscheln sind. Also, das sind lebende Wesen, das kannst du doch nicht essen, wie pervers. Also das sind so Sachen, die will ich eigentlich gar nicht wissen und ich würde am liebsten haben, dass es auf dieser Welt nicht existiert und es existiert trotzdem. Jetzt kannst du auch wieder sagen, what about autism, es gibt auch viel Schlimmeres. Nee, tun wir jetzt mal weg. Ich finde das wirklich unnötig, ekelhaft und es macht mir einen riesen, ja, wirklich, ich merke wirklich einen Hass bei mir. Und ich gebe mir immer Mühe, andere Menschen zu verstehen oder so, aber das macht bei mir wirklich ganz grellige Gefühle, wo ich wirklich nur noch sauer bin. Genauso wie diese jetzt nicht lebende Tiere essen, dafür wollte ich jetzt eigentlich weiches Thema, aber jetzt springe ich von Hölzchen auf Stöckchen. Es gibt ja auch so Schlüsselanhänger, wo drin eine lebende Schildkröte oder ein lebender Goldfisch ist und der lebt da so lange in deinem Schlüsselanhänger, das ist so ein kleines halt Weichplastikgebilde, ähnlich so wie Taschenwärmer, nur dass da drin ein lebendes Tier ist und das trägst dann so lange an deinem Schlüsselbund, bis das Tier irgendwann tot ist, dann tauscht es aus. Ey, auf was für dämliche Gedanken kommt die Menschheit? Ich verstehe es nicht. Ich finde es total widerlich. Und jetzt hier die letzten Minuten, als der Danny von seinem wunderschönen Bett erzählt hat, habe ich leider ja aus Recherchegründen hier ein paar Knöpfe gedrückt, die ich jetzt nicht sage, wo ich bin hier. Und ich finde es einfach unglaublich pervers. Und es macht mir so einen Groll, den ich nicht haben müsste. Was soll der Scheiß? Also, mein Hass heute geht besonders gegen die Menschen, die sowas machen sowieso, aber auch gegen die sozialen Netzwerke, wo sowas gezeigt wird und sowas teilweise noch als ASMR oder ASMR auf Deutsch durchgeht, wie jemand schmatzenderweise so einen lebenden Penis isst. Ja, es kann sich anders sagen. Es ist für mich wirklich das wirklich gerade abstoßend und widerlich bis zur Grenze. Und wenn du noch nie auf sowas gestoßen bist, Zuhörerschaft. Nee,
guck da nicht nach.
Guck
da nicht nach.
Guck nicht nach.
Ich werde auch nichts verlinken in dem Falle. Also
nee, bitte nichts verlinken. Bitte auch. Ich will auch keine Werbung für diese blöde, die kotzt mich an, die da immer so die teilweise auch immer so erst draufschlägt und das Tier so ein bisschen, haha, ich verprügel den, gib dir noch ein paar Ohrfeigen, so, weißt du, die so genüsslich das Tier vorher noch so ein bisschen quält. Und da gibt es halt ein Video tatsächlich, wo so ein Oktopus ihr ins Gesicht springt, sich wehrt und wirklich krampfhaft, hatte so kleine Verletzungen dadurch, wo ich dann denke, hey, endlich wehrt sich mal jemand, diese blöde Kuh. Und ich verspüre, bin sehr, sehr gewaltlos im Leben, aber ich verspüre da wirklich teilweise Gewaltfantasien gegen diese Menschen, die sowas machen. Hey, das ist unglaublich. Es tut mir leid, dass ich das fühle, aber es ist halt so.
Nee, das ist menschlich. Also ich finde das auch nicht besonders appetitlich und Verständnis dafür habe ich auch nicht wirklich. Obwohl man teilweise dann doch eher sagen muss, naja, es ist leider Gottes in dem Fall wahrscheinlich auch wirklich eine Sache der Kultur.
Sperre ich meinen Hass ja so ein bisschen ein und aber eigentlich, ich kann es
ja nicht. Ich kann aber auch, wie gesagt, ich als Mensch, der schon ein paar Mal in Asien unterwegs war, ich bin von ein paar Märkten, auf denen ich war, und das war nicht in China, da bin ich auch dann genauso freudig, wie ich auf den Markt raufmarschiert bin, dann ganz langsam rückwärts wieder wegmarschiert, weil die teilweise da Sachen in die Pfanne hauen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die kurz vorher noch gelebt haben, ist natürlich das Frischeste, was es gibt. So,
nein,
ne?
Wenn's davon rieche ich gar nicht. Ich habe auch Sachen, wo mir als Westeuropäer wo es mir dann einfach den Magen umdreht. Ne? Also das, das einzige Wesen, was ich mal lebend gegessen habe, und da wusste ich noch nicht mal, dass die leben, das war eine Auster. Aber ich mag Austern auch nicht. Mhm. Ich hab irgendwann mal, als wir auf Tour in
Australien?
Den
billigen Witz musste ich abstauben.
Nein, aber ich habe jetzt die Region in Frankreich. Es gibt in Frankreich auch eine Region, die ist ganz bekannt für Austern. Ist das sogar die Normandie? Könnte sein, dass es dann in der Normandie, da im Atlantik da. Oh, auf jeden Fall, es gibt in Frankreich so eine Region, die ist auch ganz bekannt für ihre guten Austern. Und wir waren halt da das kann ich jetzt sogar namentlich erwähnen. Ich war mit Napalm Death auf Tour und der Mitch, der damals bei Napalm noch die Gitarre gespielt hat, der Mitch Harris, der ist nicht Vegetarier, aber der ist Pesketarier, also der isst noch Fisch. Mhm. Und mit dem war ich da halt irgendwie, wir hatten einen Tag frei und dann habe ich gesagt, komm, und dann, weil wir uns auch gut privat verstanden haben, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal richtig schön Fisch essen hier. Und dann war da halt eben bei dem Gang oder bei diesem Fischmenü, was wir uns da, war so ein Riesenmenü, was wir uns da einverleibt haben, waren halt eben in der Vorspeise, waren halt eben auch Ostern. Aber ich wusste bis dato aber gar nicht, dass man Ostern lebend ist, das wusste ich nicht. Mhm. Also beziehungsweise die sterben ja, wenn man die öffnet angeblich, aber die haben halt gerade noch gelebt. So, und das wusste ich auch nicht. Und einmal in meinem Leben Ostern, das ist ja fürchterlich. Ich meine, ich habe sonst mit Meeresgetier, da gehöre ich dann schon eher zu den Leuten, die sagen, ich esse das eigentlich mal ganz gerne. Ich bin ja auch ein wahnsinnig, ich liebe ja auch Sushi und da gibt es auch einige Sachen, wo man auch die, Oktopus ist da ja auch ganz weit oben mit dabei und das ist eigentlich so eine Sache, ich sag mal so, wenn ich nicht weiß, dass es aus einer Wasserkultur kommt, dann würde ich es auch nicht essen. Also, vieles der Sushi-Sachen kommt ja zum, in Anführungsstrichen, zum Glück, meistens aus irgendwelchen Wasserkulturen, also sprich aus einer Farm, die halt eben für die Lebensmittelindustrie halt eben auch hergestellt worden, nicht aus freier Natur. Aus freier Natur gibt es viele Sachen, da wusste ich das nicht, da wusste ich, bis ich es gegessen hatte, wusste ich gar nicht, was das ist. Ich habe einmal in meinem Leben Sea Blubber gegessen.
Was?
Das ist Waltran.
Nee, mach sowas doch nicht.
Ja, wusste ich ja nicht. Oder okay. Das war noch zu Zeiten da. Da war ich noch in der Ausbildung. Und ich habe ja mal für eine der Firmen, die halt eben, für die wir halt eben auch gearbeitet haben, war Toshiba. Die hatten uns halt mal zum Essen eingeladen. Ich glaube, das war sogar in Düsseldorf. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und da gab es dann halt eben, und damals war das noch nicht verboten in Deutschland, gab es halt, Sea Blubber. Ich so, was ist denn das? So. Und dann sagte eine, oh, das ist furchtbar, aber ist es mal, was ist das? Das ist ganz teuer und da sind die tierisch sauer, wenn man das, aus Höflichkeit so ein paar Happen dann davon gegessen. Mhm. Das ist so ein glibberiges, das schmeckt echt nur noch nach.
Ja, der Blubber vom Wal, so heißt das doch. Offiziell auch, ne, oder? Blubber.
Ja,
oder?
Genau. Keine Ahnung, was das jetzt genau war, aber das war das Einzige. Und wie gesagt, und das ist auch kein Spruch.
Der Walspeck, Fischtran.
Und das ist auch kein Spruch. Das war noch zu Zeiten, da waren Teile Osteuropas noch nicht in der EU. Sprich, die hatten noch keine Reglementierung, was die für Fleisch in den Restaurants verwerten dürfen. Und da waren wir aber auch beim Asiaten auf Tour. Es war bei einer meiner ersten Touren, Tourneen. Da habe ich gesagt, ich so, irgendwie das Fleisch, sowas habe ich nicht gegessen. Interessant, aber irgendwie schmeckt das anders. Und dann habe ich die Bedienung auch gefragt. Ich so, hier auf Englisch, erst auf Englisch, was ist das hier? Ne? Ente, Schwein. Und dann guckte sie mich an, merkt so, das ist hier. Und dann habe ich die Geräusche nachgemacht. Und dann habe ich gesagt, hier, was ist das hier? Ne? Kikeriki oder ne? Oder Mu oder und dann so, wuff, wuff. Ich so, oh, alles klar. Erstmal um die Ecke gegangen und gekotzt. Weil die hat mir doch einen Hund serviert.
Ja, eklig.
Ja.
Eklig. Aber hey, Zuhörerschaft, ne? Guck mal, der Danny, der hat schon mal hier Wal gegessen oder sowas. Und ich finde das zum Kotzen abstoßen, dass er es getan hat. Aber wir können uns trotzdem verstehen. Man muss sich nicht sofort hassen und die Augen auskratzen. Ja, wollte ich schon mal sagen.
In Südamerika gab es Meerschweine, aber das habe ich abgelehnt.
Ja, ich kenne auch nur eine grausame. Komm, hier, wir haben ja noch ein paar Folgen. Ich kenne noch eine andere grausame Geschichte. Ich denke, ich habe mich jetzt wirklich beruhigt. Ich find mein Thema so schrecklich. Das ist mir gerade auf die Leber geschlagen. Ich baue ein anderes Thema. Komm, ich breche das hier ab, dieses Thema. Es ist wirklich eklig. Wenn du es noch nie gesehen hast, such das nicht, google das nicht. Du bist glücklicher, ohne das zu sehen. Ja.
Jetzt besser.
Jetzt besser. Wurstlinge.
So ein Humbug.
Ja. Sehr schön.
Ja, aber bei einigen Sachen, da fühlte ich mich dann wirklich an Indiana Jones und Tempel des Todes, an dieses Festbankett, wo sie dann auch da Schlange und weiß der Geier, was da alles servieren. Ja, furchtbar. Kommen wir zu den angenehmen Dingen des Lebens, kommen wir zu lustigen Dingen des Lebens und kommen wir zu Sachen, die ich mal wieder auch durch das liebe Internet irgendwie gestoßen bin.
Für die, die das nicht kennen, was ist dieses Internet?
Das ist so ein Kasten mit so einer blauen, blinkenden Lampe drauf.
Okay. Was macht das blaue Licht?
Es leuchtet blau.
Okay. Danke.
So, ich habe eben hier ausgetrunken. Das ist jetzt... ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Thema. Es grenzt da mal einen Teil unserer Zuhörerschaft auf, denn es geht in dem Falle um Chris Turner, ein junger Engländer, der in New York lebt und der Comedian ist. Stand-up-Comedian. Bekannt geworden ist er wohl... durch diverse Auftritte in dem bekannten Comedy Cellar, das ist so eine Stand-Up-Comedian. Nein, das gehörte nicht dazu. Bühne in New York City. Ich habe nicht wirklich viel Informationen über ihn in der Kürze der Zeit jetzt herausgefunden. Er war wohl auch irgendwie mal in Las Vegas irgendwie da im Cirque du Soleil irgendwie da unterwegs und hat dort irgendwie Comedy-Programm halt eben gemacht und er ist halt, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er neben der normalen Stand-Up-Comedy, wie man die halt eben auch von deutschen Künstlern erkennt, einen besonderen Teil in seinem Stand-Up-Programm drin hat. Und zwar, der gute Mann kann ziemlich gut Freestyle rappen.
Oh!
Aber richtig gut. Also so, ich glaube, er nennt sich auch nicht, er vergleicht sich auch nicht ganz ohne Grund so ein bisschen mit, weil Eminem ja nun auch ein weißer Rapper ist, halt eben auch mit so einem, ich will nicht sagen von Norweiler, weil natürlich an den weißen Meister des Freestyle-Raps kommt glaube ich, keiner so schnell ran. Aber er ist da schon sehr, sehr wortgewandt. Und er hat dann halt in seinem Publikum, oder er steht dann immer vor seinem Publikum und sagt dann so, ich brauche mal so ein paar Begriffe. Irgendwie, dann spricht er die Leute auch an, so, an was denkst du gerade? Oder nennt mir mal irgendeine Geschlechtskrankheit oder irgendwie sowas. Oder nennt mir mal irgendwie ein Vogel oder weiß der Geier, was. Irgendwie Vogel sagt er, Tiere sind immer blöde, aber oder ein Gemütszustand oder weiß der Geier was. Und dann werfen die Leute ihm wirklich kunterbunte Worte halt irgendwie an den Kopf. Also wirklich sowas von wegen und wie was weiß ich was, englische Kronjuwelen und dann irgendwie Erektionsstörungen und um das jetzt so einigermaßen so zu auch ins Deutsche zu übersetzen. Blaue Pille oder irgendwie sowas und dann macht er halt wirklich einen Freestyle Stand-up Rap daraus, aber richtig gut. Also wirklich wirklich so gut und auch in einer Geschwindigkeit halt eben, wie man das halt eben von, wenn man so ein bisschen so für Rappen so ein bisschen aus dem Herz hat, wie ich in dem Falle auch merkt, so, nee, das ist jetzt schon irgendwie ganz hohe Kunst. Also, das bewundere ich ja auch, egal für welcher Nationalität oder welcher Sprache die Rap-Künstler ihr Können halt eben präsentieren. Ich finde das immer wahnsinnig faszinierend, wenn man halt wirklich so aus einem Fundus von, ich sag jetzt mal, 4.000-5.000 Worten irgendwie dann Sätze aneinander reimen kann, dass die halt eben auch wirklich auf einen Beat halt eben passen. Mhm. Aber er lässt sich dann so 10 Worte dann so an den Kopf werfen und dann legt er so 3,5 bis 4 Minuten los und dann rappt einen ab. Ne? Und aber richtig gut. Also das ist so, ich weiß nicht, ob die Leute sein Programm kennen und wissen, was er so auf der Bühne macht, aber er macht dann immer so ein bisschen lockere Stand-up-Comedy, er verarscht auch manchmal Leute, die im Publikum sitzen bei dem einen Auftritt, da saß halt eben auch eine Frau irgendwie dann, Comedy-Clubs sind ja recht, in so Stand-up-Comedy-Clubs ist der Künstler ja auch recht publikumsnah, sprich die Bühne ist ja meistens wie in so einer Kneipe, so eine kleine Bühne, 2x2 Meter und dann sind da direkt Tische und Stühle irgendwie dann auch direkt an der Bühne dran und dann saß da halt eben auch eine Frau, die war halt eben sehr, sehr stark tätowiert und das hat er in seinen Rap halt eben auch eingebaut. Dann sagen wir so, ich stehe auf einer Bühne, hier ist eine Frau und ich frage mich, wo sie nicht tätowiert ist. Das ist also als Phrase halt. Ich kann das jetzt nicht so wiedergeben auf Englisch. Ne? Und das ist halt ich fand das ziemlich geil. Oder ich finde das ziemlich geil. Und er stellt sich halt eben hin und sagt halt so, ja, ich bin hier, ich bin ja nicht nur Stand-Up-Comedy, ich bin ja auch ein Freestyle-Rapper. Und die Leute, ja, da fangen an zu lachen und so weiter und so. Ja, doch, ich bin ein Freestyle-Rapper. Und dann fängt er an so, sag, du lachst gerade so laut, an was hast du gerade gedacht? Ja, bleichgesichtiger Engländer, der jetzt auch noch erzählt, er ist Freestyle-Rapper, ne? Genau das hast du gerade gedacht, ne? Was für ein, du willst eigentlich am liebsten nur noch nach Hause gehen und so weiter, ne? Weil das wird gleich ganz furchtbar, ne? Und er nimmt das erstmal so selber so aufs Korn und dann sammelt er die Worte und dann sagt er irgendwie halt zu seinem Tonmann oder zu, macht das selber, manchmal macht das selber, manchmal hat auch irgendwo einen da sitzen und sagt, mach mal den Beat an und dann legt der wirklich einen los und du denkst so, ja geil, ja richtig geil, weil guter Rap, politisch total unkorrekt, also natürlich korrekt, inkorrekt, sage ich jetzt mal so, ne? Also auch gegen die da oben, sag ich jetzt mal einfach so, ne? Halt so ein bisschen sozial oder nicht nur ein bisschen, also auch ordentlich sozialkritisch, wie sich das gehört, so links orientiert, sag ich jetzt mal so. Von seiner Art her ist 31, also noch recht jung, super sympathisch. Man kann ihn auch irgendwie, obwohl er schon recht bekannt ist, man kann aber auch irgendwie für recht, also das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, was das kostet, aber es soll wohl nicht sehr viel Geld sein. Kann man auch irgendwie sich ihn, kann man bei ihm auch irgendwie dann so eine personalisierte Rap-Passage irgendwie dann buchen.
Hast du uns was gebucht?
Nein. Ich arbeite noch an zwei anderen Sachen, aber das kann ich vielleicht noch mal erzählen. Aber eine Sache, durch Zufall drauf gestoßen bin, weil ich nach anderen Comedians geguckt habe, keine deutschen, sondern auch englischsprachige. Und da wurde der mir halt eben vorgeschlagen, ich so, kenne ich ja gar nicht. Und dann dachte ich so, okay, das waren jetzt schon wieder Videos mit, wo irgendwas drunter stand, dass der Freestyle rappt und so. Das guck ich mir jetzt einfach mal an. Ja, und dann dachte ich mir, da kann ich mal drüber reden. Das ist echt also wenn man Englisch, man muss schon Englisch ein bisschen bewandert sein. Mit reinem Schulenglisch, dann kommt man da nicht sonderlich weit, bin ich ganz ehrlich. Also ich sag mal so, wenn ihr kein Problem mit englischen Spielfilmen habt oder englischen Fernsehserien habt, dann habt ihr mit der Aussprache oder mit dem Englisch-Comedy-Programm auch kein Problem. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich werde mal so zwei Sachen, eine Sache werde ich mal in die Shownotes packen. Es gibt genug dann auf seinem Kanal, wo ihr euch dann weitere Sachen reinziehen könnt. Also ich finde den Typen wirklich cool und kann nur sagen, Chris Turner, ein junger Künstler, ein junger englischsprachiger Comedy-Künstler, der mich echt mal wieder begeistert hat.
Schön. Schön, schön, schön. In der Vorbesprechung, du hast gesagt, du hast so ganz, ganz kurze hier für den Mitteltal, für die Hafenklänge. Das unterbiete ich, mein Freund. Ich habe nämlich auch, ich bin auch nur, ich bin über etwas gestolpert, wo gerade ich, nochmal, ich warte, ich trinke erstmal. Ich komme nochmal rein, ich trinke erstmal einen Schluck Bier. Prost zusammen. Hi, ich bin Rocco. Ich bin einer von den Stussbärchis. Und jetzt für diesen Teil der schönen Erlebnisse, der Empfehlungen, der irgendwie Hafenklänge im Hintergrund klingen lässt, habe ich euch ein Thema mitgebracht, womit ich ganz schnell durch bin. Aber es ist einfach tatsächlich etwas, wie ich mir das so vorstelle für den Teil. Ich habe einfach was gerade etwas Spaß an einer Sache, möchte euch teilhaben lassen, und wenn es drei Viertel von euch überhaupt nicht interessiert, ist mir das jetzt auch egal, aber vielleicht mache ich einen davon auch so ein bisschen glücklich, nämlich es geht um ein Handyspiel, wo ich drüber gestolpert bin, was ich gerade einfach so ein bisschen einfach wegspiele. Wo es noch hingeht, weiß ich nicht, aber es macht mir gerade ein bisschen Spaß. Dieses Spiel heißt Idle Brewery Beer Tycoon. Und es ist halt wirklich gar nicht so viel anders wie hunderte Spiele, die ich hasse, die mir auf den Sack gehen, wo mir die Werbung von auf den Sack geht oder sowas. Aber was macht dieses Spiel aus, dass ich es gerade spiele und denke, hey, irgendwie nett, rede ich sogar in meinem Podcast drüber. Erstens, es ist eine Ein-Mann-Produktion. Irgendwo sitzt jemand, der dieses Spiel ganz, ganz alleine schreibt und dieses Spiel alleine verbessert. Und es ist ein Typ. Und wenn du bei den Google-Rezensionen eine Frage stellst, gibt dieser eine Typ dir auch eine Antwort. Meistens sagt er, hey, ich bin nur ein Typ, wie soll ich das alles schaffen, was ihr wollt? Ist halt auch so ein Aufbaustrategiespiel, wie es hunderte, wie es wirklich Tausende gibt, die mir eigentlich auf den Sack gehen. Aber irgendwie hat mich das ein bisschen was gecatcht. Allein wie der Typ antwortet, hat jemand gesagt, echt nettes Spiel, total lustig, gibt's das auch in mit deutscher Übersetzung. Und dann war wieder seine Antwort, schön, dass dir mein Spiel gefällt, aber ich bin doch nur einer. Wie soll ich das denn jetzt? Ich bin noch nicht so weit, dass ich an Übersetzungen arbeiten kann. So, was ich wirklich richtig gut an dem Spiel finde, ist das Thema Bier. Und es ist halt so, du baust halt deine Brauerei auf, du holst die Zutaten, verbesserst, verkaufst. Alles, wie du das von 100 Spielen auch kennst. Aber was richtig schön ist, ist die Liebe fürs Detail. Und zwar Detail meine ich zum Beispiel Soundeffekte. Wenn du da irgendwie was Neues machst, klingt es, als ob du mit einem Kapselheber ein frisches, gekühltes Bier öffnest, wie unsere Folgen manchmal anfangen. Oder wie wenn du eine Bierdose frisch öffnest, dieses Klick-Zisch, ne? Das sind so Geräusche, die bei mir ASMR auslösen. Die Musik ist total ansprechend. Die Grafik, wenn du da einfach so guckst, wenn du irgendwie was auf die Schaltfläche gehst, das im Hintergrund einfach leicht zu erkennen, einfach so ein Hopfen ist. Es ist einfach so viele Kleinigkeiten, Liebe in Detail, wo ich da drauf gekommen bin, hey, das gefällt mir, das ist wirklich irgendwie was für mich Entspannendes. Und wenn ich da jetzt nur einen finde, der das auch entspannend finde, schreibt mir bitte eine Nachricht, stuss@stussbärchis.de oder einfacher über Discord. Ich hoffe, ich lese die dann auch. Was so ein bisschen innovativ und neu ist bei dem Spiel, ist halt der Forschungsbaum. Oder wo du halt einfach auch deine Möglichkeiten verbesserst. Das Spiel fängt ganz rudimentär an. Du hast gar nicht viel Möglichkeiten. Aber je mehr du forschst, desto mehr baut sich das Spiel mit Micromanagement auf. Dass du halt immer mehr, erwarte jetzt nicht zu viel davon, aber dass du immer mehr Möglichkeiten hast, immer mehr kleine Entscheidungen hast oder immer mehr, also irgendwann kommt dann Research-Abteilung, irgendwann kommt, also es kommt, das Spiel baut sich auf in seinen Möglichkeiten, in seinen kleinen Strukturen erst beim Spielen. Und Je mehr du eine Biersorte brauchst, also brauen, ne, also brauchst, desto schneller schaffst du es, wieder einen neuen Bereich zu eröffnen, was das Spiel dann wieder erweitert und größer macht. Also ich mag gerne die Grafik, die Liebe zu der Grafik. Ich liebe wirklich richtig, richtig gut die Musik und die Soundeffekte. Diese neue Art Forschungsbaum, den ich sonst von keinem anderen Spiel kenne, ansonsten ist es dieses, du musst warten, bis du wieder genug Geld hast, um deine Sachen wieder zu verbessern. Also das, was mich selbst auch an vielen Spielen halt abschreckt und stört. Idle Brewery Beer Tycoon von Tiny Gigantic Games hat mir gut gefallen. Und ihr wisst, ich suche manchmal Spiele, die ich auf dem Handy spiele. Ansonsten weiß ich, dass Handyspiele selten gute Spiele sind. Jo, das war's schon. Kannst du gern verlinken.
Ja, will ich auch machen. Ich habe gerade mal geguckt, ob es das auch für iOS gibt. Das gibt es, aber ja, wenn man gerade im Hintergrund komische Geräusche hört, das ist der Nasssauger.
Ah, okay. Erst 10.000 plus Downloads auf Google Play. Also es ist noch relativ klein.
Ja, ich bin bei diesen ganzen in-App, also diese Free-to-Play-Dinger, ich bin da selber raus. Mir macht das komischerweise auch keinen Spaß, wenn ich dann nicht weiterspielen kann und dann erst bezahlen muss oder so. Oh, nee.
Ja, nee, das nicht. Du kannst es einfach so locker wegspielen. Das ist auch für mich eher so ein ASMR oder ich liege auf dem Sofa und weiß gerade nichts Besseres zu tun, Spiel. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, wow, das ist ein super Videospiel, was es vorher noch nicht gab. Aber allein, okay, jetzt kann ich einfach mal eine Antwort vorlesen, wo jetzt jemand geschrieben hat. Ja, ich weiß, es ist eine längere Frage und das hat jemand geschrieben, der Tyler heißt. Natürlich kannst du auch mit KI antworten und wie auch immer, aber es fühlt sich doch an, als ob da jemand was in den Tasten gehauen hat, weil thanks for the positive review, Tyler. Good news for you. Und bla bla bla, auf jeden Fall eine persönliche Antwort. Und wenn er die ganze Zeit sagt, dass er das alleine programmiert, finde ich das schon cool, dass der noch so auf Fragen antwortet. Ich meine, 10.000 sind jetzt nicht so viele Downloads. Naja, okay. Wenn du jetzt Hardcore-Gamer bist, was viele von unseren Zuhörern ja sind, stell dir das nicht zu toll vor. Es ist schon wirklich so ein kleines, übliches Handyspiel. Aber ein bisschen innovativ, finde ich schon.
Da kann ich nur dich zitieren. Für sowas fehlt mir einfach die Zeit.
Ja.
Das ist
okay.
Ich habe auch mal von dem, hatte ich hier auch schon mal berichtet, von dem Games Tycoon.
Ja, das habe ich ja auch mal. Das habe ich mal, ich war ein paar Tage weg und da habe ich das
gesucht. Wo ich mich auch echt drin verlieren kann, aber ich sage das, also deswegen, mir fehlen bei solchen, für solche Spiele fehlt mir wirklich die Zeit. Also da.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Für mich ist das die Entspannungsphase, die ich irgendwie komprimieren muss, irgendwie. Beste rausholen. Und ich spiele nun mal gern Videospiele.
Ja, mache ich ja auch, aber ich mache da, wie gesagt, ich habe letztens auch. Wo meine Frau auch sagte, sag mal, machst jetzt immer hier so 20 Minuten die Xbox an, dann machst du wieder aus. Ich so, ja, ich will jetzt nicht großartig weiterspielen im Story-Vorgang. Ich spiele nach wie vor das neue Like a Dragon und bin halt da jetzt in so einem, ich glaube im achten Abschnitt. Und da gibt es so eine Phase, wo man ganz viele kleine anscheinend, also ich weiß gar nicht, ob man alle triggern muss, aber man muss so gewisse Events triggern und ganz, ganz viele davon, ich glaube 24 oder 34 und dann geht's wohl erst weiter. Ich will das Spiel ja sowieso auf 100%, mehr versuchen auf 100% durchzuspielen und habe dann immer mir wieder diese kleinen Abschnitte geholt und manchmal brauche ich dafür halt eben nur 5 oder 10 Minuten, dann mache ich die Konsole wieder aus. Da verdattel ich dann eher so meine Zeit mit.
Mhm. Ja, man braucht manchmal so, also für mich ist das, meine Frau könnte es überhaupt nicht verstehen, dass sie sagt, hey, hör mal, du hast so wenig Zeit übrig, warum, wenn du dich jetzt auf dem Sofa hinaus, warum spielst du denn dabei noch was und machst nicht die Augen zu? Für mich ist das Regenerieren, also, tut mir gut, aber ich denke, ganz viele Zocker von euch werden das verstehen.
Ja, garantiert.
Yes.
Ja, die liebe Zockerei. Die liebe Zockerei ist bei mir auch ein Thema im letzten Teil.
Ja, okay. Da habe ich gleich was ganz anderes, worauf ich mich auch schon freue. Aber was hast du denn?
Wir haben da schon mal an anderer Stelle schon mal drüber geredet, dass es so spezielle Spiele aus der Kindheit und aus der Jugend gibt, die man irgendwie dann doch alle paar Jahre oder vielleicht auch mehrmals im Jahr einfach anfängt zu spielen. Nicht unbedingt, weil man jetzt das Spiel durchspielen will oder so, aber einfach, weil man sich gut unterhalten möchte. Und wir haben auch über die Firma schon ganz oft geredet. Es geht in dem Fall um ein Spiel aus dem Hause Lucasfilm Games. Und zwar das Spiel zum Film. Indiana Jones and the Last Crusade.
Oh ja.
Und das ist für mich auch so, das ist ähnlich wie bei dir, dein Handyspiel. Ja, ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, wie man das von Lucas, von den Lucasfilm-Games-Adventures erkennt. Unten im unteren Teil des Bildschirms die Menüleiste mit den Verben und das Inventar, in dem Falle bei Indiana Jones 3 ist das ja auch noch nicht grafisch dargestellt, sondern sind ja nur Text. Mhm. Gerade als Tagebuch und so weiter ist ja noch mit der alten Scum Engine ist das ja noch geschrieben worden. Und ich bin ein riesiger Fan des Films und auch ein.
Sogar des neuen Films, hast du mal erzählt.
Ja, ich habe sogar mit dem Kristallschädel meinen Frieden geschlossen. Also ich bin mittlerweile auch d'accord, dass das da Aliens sind. Mittlerweile. Oder halt eben höhere Wesen. Ob das Aliens sind, ist ja auch nicht so ganz, ist ja auch egal. Wie gesagt, im ersten Teil hat er die Bundeslade geöffnet und Gott kam auf die Welt. Ne? Also wir brauchen mal die Indiana Jones jetzt nicht um Wahrheitsgehalt oder Realitätsgehalt irgendwie zu sprechen. Das war schon immer mit darum geht es auch gar nicht. Es geht wirklich in dem Fall um den dritten Teil, den ich als Film geliebt habe. Nicht nur wegen der fantastischen Besetzung mit Harrison Ford und Sean Connery. Mal wieder in einem Film. Sondern halt eben auch, der Film zu einer Zeit eben halt auch rausgekommen ist, wo mich halt eben wirklich alle Elemente dieses Films halt eben getriggert haben. Das Mystische, Nazis aufs Maul hauen und einfach irgendwie ein sympathischer Hauptcharakter. Und dieses Spiel, das habe ich ja glaube ich auch schon damals, als wir, wir hatten mal über Manic Mansion, habe ich mal geredet gehabt. Was dieses Spiel halt eben wirklich so für mich halt eben so auszeichnet, ist, dass man wirklich man spielt ja wirklich den Film nach. Also man hat ja auch am Anfang des Intros von dem Film ist halt eben auch genau wie im Kinofilm die Szene, wo er halt eben über die Eisenbahnwaggons rennt und so weiter und so fort. Jeder kennt wahrscheinlich den Anfang von Indy 3, wo er als junger Indiana Jones dann mit dem Kreuz, was er da neben dem bösen Gegenspieler halt eben da entwendet hat, dann über den Zug flüchtet, dann in diese Schlangengrube dann noch da reinfällt und so weiter und so fort, dann seine berühmt-berüchtigte Narbe unterm Kinn auch dann verpasst bekommt. Und
man merkt ja, Danny liebt's wirklich.
Und dann halt eben in der nächsten Blende im Film, wie auch im Spiel, dann halt eben an dem Barnett College dann sich wiederfindet, wo halt eben Dr. Jones dann halt eben dann als als Professor halt eben unterrichtet. Als Doktor, der Archäologie halt eben unterrichtet und halt eben auch diese Szene, wie man das im Film kennt, wo die ganzen Studenten vor seinem Büro stehen und halt eben rein wollen und man muss halt eben auch im Spiel dann halt eben auch erstmal die beruhigen und dann halt eben die richtigen Dialoge auswählen, dass man überhaupt in sein Büro reinkommt. Und da war ich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, schon komplett abgeholt, weil ich dachte, wow, so viel Liebe zum Detail, so viel Liebe irgendwie für das Spiel ja eigentlich unwichtigen Szenen, dass man die halt eben auch spielbar gemacht hat. Das hat irgendwie das Spiel wirkte damals unheimlich groß. Das war bei vielen Spielen von LucasArts damals so. Die wirkten damals riesengroß und wenn man die jetzt spielt, ist das als, ja, im Endeffekt sind es dann doch nur 100 Räume, durch die man läuft. Aber ich fand das Spiel halt eben, oder ich finde das Spiel halt eben toll, weil man halt eben den Film nachspielen kann und weil man halt eben auch, man kennt, wenn man es halt mehrmals durchgespielt hat, wie ich, oder auch generell, wenn man den Film schon mehrmals gesehen hat, man kennt sowieso den Ausgang und man muss jetzt nicht das Rad neu erfinden und das Spiel jedes Mal bis zum Ende durchspielen. Und man kann sich wirklich so ein paar Stunden mit dem Spiel, und es ist auch egal, wenn man jetzt ein Safe-Game lädt, was man irgendwann mal abgespeichert hat, oder ob man jetzt irgendwie sagt, ach, ich fange einfach jedes Mal immer wieder von vorne an, so spiele ich das meistens. Ja, ich kann dabei irgendwie wunderbar abschalten, weil, wie gesagt, ich bin dann in der Welt von Dr. Indiana Jones und befinde mich auf der Suche nach dem Heiligen Gral, anhand der Notizen des Gral-Tagebuchs. Es gibt ja auch so ein paar Abschnitte in dem Spiel, die dann sich auch immer wieder von Spiel zu Spiel so ein bisschen unterscheiden. Ja, das macht das Spiel irgendwie wahnsinnig unterhaltsam. Und halt eben vielleicht auch, weil man das Ganze mit einem Charakter aus der Popkultur irgendwie verbindet, macht das Ganze vielleicht eben auch nochmal so ein bisschen besonders im direkten Vergleich jetzt zu einem, ich erwähne jetzt bewussterweise nur die ersten beiden, Maniac Mansion und Zack McCracken, nicht die Monkey Island Reihe, über die wir auch nochmal reden müssen.
Auf jeden Fall, die kommt dran.
Ne, aber die steht aber auf dem, wie gesagt, das ist ja eine eigene Popkultur nochmal so. Aber dieses, dass man halt eben in die Rolle von Harrison Ford halt eben da schlüpfen kann und man fühlt sich dann auch so ein bisschen wie Harrison Ford, wenn man dann halt eben in Venedig aus dem Gully rauskommt oder man sieht die Pixelgrafik, man hat aber sofort, wenn man den Film kennt, sofort das Zelluloid-Bild irgendwie da, parallel dazu auf dem geistigen Auge und das finde ich an diesem Spiel wunderbar. Auch die Dialoge, die ja teilweise aus dem Film mit übernommen worden sind, die Texte in dem Film, in dem Spiel sind natürlich aufgrund der Menge an Text, die sie halt eben in den zwei Zeilen, die sie halt eben dann bei Dialogen mit anzeigen können, natürlich auch sehr, sehr beschränkt. Das heißt, sie mussten dann halt eben auch wirklich einen guten Drehbuchautoren irgendwie am Start haben, der halt wirklich dann die Sachen auf das Wichtigste runtergedampft hat. Es gibt das Spiel ja auch nicht so wie einige andere Spiele, wie zum Beispiel an Monkey Island, was dann später als Remaster rausgekommen ist mit Vertonung. Das gab es bei Indiana Jones 3 nicht. In die 4 gibt es, glaube ich, auch nicht vertont, oder? Oder?
Weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt im Kopf jetzt nicht genau. Es könnte sein, dass es da eine Fan-Vertonung von gibt. Aber auf jeden Fall, Indie 3 hat keine Sprachausgabe. Hat wunderbare Musik, sehr, sehr atmosphärische Musik, egal. Also das habe ich, weil ich das selber in verschiedenster Konfiguration in der Emulation durchgespielt habe, mit den orchestralen MT, war das überhaupt schon MT32? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das hat gar keine MT32. Ist auch egal. Hat auf jeden Fall eine tolle atmosphärische Musik und ist aufgrund, dadurch, dass es halt eben mit der Scum-VM Emulationsumgebung oder das ist ja im Endeffekt ein Scum-VM ist ja so ein System, mit dem man verschiedene Point-and-Click-Adventures der verschiedenen Hersteller halt eben in, in, ich sag mal so in Anführungsstrichen, in originaler Qualität auf jedem auf verschiedenen Geräten halt eben wir abspielen kann. Ich habe auf meinen Konsolen habe ich halt eben tragbaren Konsolen habe ich ja die alle, die wenn sie gehackt sind, habe ich halt eben auch das Scum VM drauf und dann habe ich auf jeden Fall immer Indiana Jones und der letzte Kreuzzug dann halt eben auch drauf, weil das halt so ein Spiel ist, da komme ich halt immer wieder drauf zurück. Ich habe auch auf meinem Steam Deck habe ich das jetzt auch. Ich habe ja meinen Steam Deck jetzt auch endlich mal mit oh Gott, ich weiß gar nicht, RetroStation, ich weiß gar nicht, mit so einer Emulationsumgebung halt eben ausgestattet, dass ich da auch mal die alten Klassiker auf dem Handheld jetzt zocken kann. Und da war es in der letzten Woche halt dann so, als ich dann mit meinem, oder in den letzten Wochen, als ich dann auch mal mit meinem operierten Fuß dann halt eben rumgelegen habe, dann auch mal wieder eine Runde in die 3 gezockt. Das ist ein schönes Adventure, wo man einfach mal so ein paar Stunden drinnen versinken kann. Gut, man hat es auch ein paar Stunden eigentlich auch durch, aber ich mag das unheimlich gerne und dachte mir, das sind bestimmt noch ein paar andere von unseren Hörern, die das auch toll finden und die Liebe mit mir teilen. Deswegen wollte ich darüber mal heute reden.
Geil. Ja, und da hast du auch vollkommen recht mit. Ich muss sagen, in Indie war, für mich kam das so alles so gleichzeitig. Also jetzt erstmal Zack McCracken, Manic Mansion kam halt vorher. Und dann kam halt für mich so Monkey ein und die Indie-Teile so gefühlt zeitgleich. Und da war halt der Monkey Island-Tumor. Ich habe ja damals nur Backseat gamed. Der war treffender. Indie war für viele halt auch immer genauso groß. Für mich war es halt eine Nummer kleiner. Aber das ist bei dir anders. Du liebst es einfach, ne?
Ja, ja, total.
Das ist dein Franchise. Das habe ich ja schon häufiger mal gehört, wie du von Indie schwärmst. Yo, ich habe einen krassen Break. Ich habe ein ganz anderes Thema. Ach, ich bin auch gespannt, wie ich das rüberbringe, ob das so halbwegs klappt. Und zwar, jetzt habe ich ja schon eben bei den Tierdingen, habe ich das Wort ASMR mal erwähnt, so in negativer Weise. Dann habe ich das eben gesagt, für mich ist Abschalten mit gewissen, ASMR ist ja eigentlich dieser bisschen Gänsehaut und sowas auch noch dabei. Das meine ich gar nicht, aber ich würde gerne, mein Thema ist Bob Ross.
Um Gottes Willen.
Ich freue mich immer selbst über meine Themen, die ich hier mitbringe, wie ich mich bei Newkids on the Block gefreut habe, darüber zu reden, freue ich mich jetzt auch über Bob Ross zu reden. Und zwar, ihr kennt alle Bob Ross, das ist dieser Typ, Bob, dieser Typ, der im Fernsehen schon seit Anfang der 70er Jahre malt halt, ne? Und ich bepiss mich gerade selbst über mein eigenes Thema, aber ich hab's halt mitgemacht, jetzt zieh's durch. Ist halt so ein Fernsehmoderator und Maler, bekannt dafür für seine Afro-Friese und immer ist er gut drauf und alles ist lieb und Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich habe den damals entdeckt, der war dann bei, also ich hab den entdeckt, als ich ihn für mich entdeckt habe, war der, wie heißt diese, Bayern Alpha, diese Sendung, wo auch hin und wieder Space Night und sowas lief. Da habe ich manchmal zum Einschlafen, auch manchmal drehte sich die Welt und dann habe ich noch zum Einschlafen Space Night oder sowas und angemacht und irgendwann kam dann Bob Ross mit seiner Sendung The Joy of Painting. Habe ich jetzt eben gelesen, das hat über 30 Staffeln oder 40, ich weiß es nicht mehr, aber die ersten 14 Staffeln können nicht mehr im Fernsehen gezeigt werden, weil die einfach zu sehr pixelig, zu schlechte Qualität ist, das kriegt man gar nicht mehr so richtig hin. Ab der 15. Staffel, glaube ich, können auch die 16. sein, sind die Sachen, die immer noch wiederholt werden. Und dann weiß ich noch, als ich das erste Mal gesehen habe, und ich glaube, ich hatte tierisch einen im Tee, wo ich dann gedacht habe, boah, geil, der macht aber einen coolen Himmel. So, weißt du, mit im Tee, ne? Und dann so, hey, jetzt macht er das ja kaputt. Und er hat immer irgendwie was Schönes gemalt und das dann irgendwie zerstört und noch was Krasseres drüber gemalt. Sind wir ehrlich, sind einfach kitschige Landschaftsbilder, ultra kitschig. Der malt nass auf nass mit Ölfarben Und aber wirklich damals, wenn ich dann nachts nach Hause kam von irgendeinem Konzert oder von irgendeiner Party und dann Bob Ross lief, habe ich da wirklich mit offenem Mund vom Fernseher gesessen, bis ich eingeschlafen bin, damals in meinem Jugendzimmer. Und fand das ultra entspannend, dafür meine ich das. Dann hatte ich irgendwann eine Freundin oder so Halbfreundin, so wie es ist, wie nennt sich das? Friend with Benefits, so in die Richtung. Also wir haben häufig in einem Bett geschlafen und haben dann auch meistens, ich weiß nicht wieso, war das dann so ein Ding, dass wir dann so vorm Einpennen halt wie andere Bibi Blocksberg oder so oder drei Fragezeichen angemacht haben, war es bei ihr, dass die Bob Ross irgendwie laufen ließ und hatte ein war auf jeden Fall sehr entspannendes Einschlafen und die hatte riesen Spaß an diesen berühmten Sprüchen von Bob Ross. Zum Beispiel macht er ja keine Fehler, sondern wie sagt er, Happy Accidents. Genau so, ne? Und wenn er einen Baum malt, ein Baum reicht er nicht. Everyone needs a friend. He's got a friend here. Und das alles in dieser übertriebenen, entspannenden Stimme. Das ist sehr lustig. Und das Lustigste, weiß ich, was sie damals immer imitiert hatte, ist, wenn er den Pinsel sauber gemacht hatte, entweder haut er auf den Eimer, auf so einen Wassereimer danach, also entweder nur einmal und sagt, beat that bucket. Und dann findet er sich immer selbst lustig und macht danach immer so, oder der haut ganz feste da, macht den Pinsel trocken an dem, wie nennt sich das, wo so Bilder draufstehen, an diesem Gestänge, das hat ein
Staffelei.
Ja, an der Staffelei, wo der blablabla das macht und hat dann immer einen Riesenspaß und beat out the devil, hat er dann immer gesagt und dann fand er es immer selbst sehr, sehr komisch und hat ganz merkwürdig geschmunzelt. Bob Ross, guter Typ. Der war wohl vorher, bevor er der super sanftmütige Fernsehmaler war, beim Militär und war da tatsächlich bei der Air Force. Und war er nicht sogar Fallschirmjäger?
Oh, und, keine Ahnung.
Und ist wirklich, der ist First Sergeant gewesen, also richtig, richtig harte. Ja, hochqualifizierte Militärkarriere und danach ist er der Hippie, der im Fernsehen einschläfernd malt Landschaftsbilder. Ich habe sehr viel Spaß an Bob Ross. Wenn du auch Spaß an Bob Ross hast, es gibt immer noch einen Twitch-Kanal, wo teilweise Wochenende Folgen hintereinander gezeigt werden, wenn du was zum Einschlafen brauchst und ein Kellerabend ist nicht dran und auch die Highschool-Friends nicht, dann kannst du, vielleicht hilft dir Bob Ross beim Einschlafen. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Trivia, der heißt eigentlich.
Es gab vor zwei Jahren, glaube ich, auch eine Netflix-Doku über ihn.
Ja, genau. Die hieß ja Happy Little Accidents. Happy Accidents. Ja, und sowas irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Die haben sich auch nach seinem Tod, da gab es, glaube ich, so einen fürchterlichen Streit um seine Rechte oder irgendwie sowas zwischen dem Sohn und zwischen den Lebenspartnerinnen von ihm. Und
Du bist doch im Bilde. Er heißt eigentlich Robert Norman Ross, 1942 in Daytona Beach geboren und in Florida 1995 gestorben, in Yosemite Beach, Florida.
Es gab da auch irgend, also ich, oh Gottes Willen, nee, das will ich jetzt gar nicht hier so ins Mikro rein sagen, ich mag da auch korrigiert werden können, ich glaube, aber es gab auch irgendeine ganz komische Geschichte um ihn und seine Person. Aber da müsste ich mich nochmal mit meinen US-Kumpels nochmal unterhalten. Ich glaube, irgendeiner hatte mir auch irgendwas erzählt, dass das ist doch irgendwas ganz, ganz merkwürdig. Aber wie gesagt, das ist jetzt.
Er hat sich in seiner Sendung immer politisch so neutral, nie so politische Themen auch so, oder sonstiges. Was man ihm vorwirft, ist möglicherweise, also das ist er Kreationist gewesen. Ne?
Das war's.
Ja, was natürlich halt ultra dumm ist, aber der hat halt manchmal in seinen, wenn er halt dann, und hier kommt ein Stein hin und sowas, ne? Und dann hat er manchmal so irgendwie so Wortgebrauch genutzt, das auch so Kreationisten nutzen. Ganz genau weiß man es nicht von ihnen, aber zum Schluss hat er meistens ja God bless gesagt zum Schluss, ne? Also irgendwie scheint er doch so ein Gottding zu haben.
Ja, wie wenn er auch nicht alle Steine auf der Schleuder und alle Pinsel.
Natürlich Pinsel nicht. Also, ich habe auch mal im Interview halt von dem gehört, da wurde halt gefragt, warum er immer diese Hemden anhat. Ne? Und dann meinte er, es ist ganz wichtig im Fernsehen, dass man ein einfarbiges Hemd anhat, weil das zeitlos ist. Das kann man in vielen Jahren wird man nicht erkennen können, was das für eine Mode ist oder sowas. Oder in welchem, ja, hast du schon mal deine Frisur gesehen oder den Schnitt des Hemdes? Ist auch egal. Also so ganz helle. Er ist auf jeden Fall ein friedlicher Mensch und mit friedlichen Menschen ist er gut. Und ich fand auch immer schön, so mit der Zeit konnte man auch die Farben, der hatte ja ganz besondere Ölfarben, die man übrigens für teuer Geld überall kaufen kann, die Bob Ross Ölfarben.
Ja, auf jeden Fall.
Also. Aber die haben, also da, wenn du so Sachen hörst wie Van Dyke Brown und Titanium White oder Yellow Ochre oder sowas halt, ne? Dark Sienna. Das sind halt alle, das kenne ich alles fast von Bob Ross, die typischen Bob Ross-Farben. Midnight Black, genau. Also die hatten auch immer spezielle Namen, was wahrscheinlich ganz normal Ölfarbennamen sind, aber ich assoziiere damit halt wirklich nur die Fernsehsendung, weil ganz oft in seinen Moderationen, wenn der ja. Jetzt gucke ich mal nach, wie viele Folgen der gemacht hat.
Ja, unglaublich viele.
Unglaublich viele. Natürlich ja. Wiederholst du dann auch regelmäßig.
Er wurde auch in so vielen anderen Serien auch verhunepiepelt, sage ich jetzt mal einfach.
Ja, also Simpsons genau. und Family Guy. Genau. Und überall siehst du.
Ja, besonders bei Family Guy ist das, glaube ich, das mal der Fall. Oder dann glaube ich, ist das nicht auch bei Family Guy, wo er dann komplett ausrastet irgendwie. Ne? Dann brauchst du ganz, 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 ganz ruhig reden und dann komplett durchdreht. Ich guck mal, ob ich sowas.
403 Folgen in 31 Staffeln. Das ist schon viel, hey. Von 1983, ich hab den eben in die 70er reingetan, weil er so aussieht. Das ist aber erst in den 80ern. Oder wo habe ich das denn eben gelesen, dass die ersten 14 Staffeln nicht mehr zu ertragen sind? Dann hat er wahrscheinlich schon in den 70ern angefangen. Ja, von 1974 bis 1982 wurden 9 Staffeln, also schon von 74. Ja, aber die wirst du nie irgendwo mehr sehen.
Niemals.
Und er hat halt ein riesen Fanpublikum. Was ich scheiße finde an seinem Twitch-Kanal ist, dass da so du musst deine Adresse und sowas angeben, erst dann kannst du dem Chat was schreiben. Finde ich total. Also es wird halt immer noch Geld aus dem rausgezogen.
Ja, das war eine, ich habe die Doku damals mir auch angeguckt auf Netflix. Das wurde da auch nochmal sehr eindeutig dargestellt, dass das halt eben auch ja nicht alles so Friede vor der Eierkuchen dann zum Schluss war. Wie gesagt, aber ich bin da auch nicht, also.
Hat der glaube ich, auch nicht mehr mitgekriegt.
Nee, ich habe mich auch. Ach, der ist
so
schon.
Ist egal. Auf jeden Fall, ich habe gute Erinnerungen an einen betrunken oder sonst wie von irgendeiner Party wiederkommen und Bob Ross lief. Da hat gedacht, geil, das gucke ich mir jetzt an. Ich habe gute Erinnerungen als damals diese Zeit mit der einen, Frau, das war wirklich nachts noch Bob Ross gucken, war so ein bisschen Ritual. Habe ich echt auch sehr, sehr angenehme, nette Erinnerungen dran. Und ich, ich gucke auch hin und wieder, es wird ja immer noch irgendwie auf Bayern Alpha oder sonstiges, auf irgendwelchen dritten Programmen kommt hin und wieder auch nochmal eine Folge Bob Ross. Und wenn ich da nachts irgendwo, ich gucke ja manchmal zum Einschlafen die Mediatheken und dann, das sind ja gar nicht die Mediatheken, das Live-Programm der verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sender, wo du dann so schnell so durchswitchen kannst und wenn da irgendwo Bob Ross läuft, bleibe ich da auch jetzt noch manchmal hängen und hab auch Spaß dran und schlaf manchmal dabei auch gut ein. Ja, also... Ja. Ich bin nicht ganz so mega stolz auf mein Retro-Thema heute, aber es ist halt die Wahrheit. Es ist ein bisschen ein Guilty Pleasure. Bob Ross ist bei mir ein Guilty Pleasure und ich mag es immer noch.
Man spricht doch nichts dagegen. Wir haben heute auch eine, ich gucke gerade mal nebenbei rauf. Ich glaube, das ist jetzt die kürzeste Stussbechis-Folge mit fast 90 Minuten, 95 Minuten.
Möchte ich mich beim Hass entschuldigen, also der Typ Hass, nicht beim ersten Teil, denn hört uns ja immer beim Wandern, aber jetzt wirst du persönlich erwähnt, weil du auch so regelmäßig Rückmeldungen gibst, wirst du persönlich erwähnt, super. Kannst
die Folge doppelt hören.
Ja, da musst du die Folge doppelt hören. Ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Hör sie doppelt,
genau.
Hör sie rückwärts. Wir haben in dieser Folge geheime Botschaften versteckt. Sleep with me, I'm not too young. Sag mal doch mal. Bei Britney Spears, bei Hit Me Baby One More Time, wenn du das rückwärts hörst, sagt sie Sleep with me, I'm not too young. Oder hier noch hier, Loose in the Sky with Diamonds von den Beatles, da ist doch Paul Stead, miss him, miss him, miss him oder sowas, ne? Was kennst du noch für Rückwärtshörgeschichten?
Na hier, von Hesse. Da muss man reinhören, da sind teuflische Botschaften drauf. Rübsche mit Kraut. Da, hörst du's. Stich in die Braut.
Ja, versteckte Botschaftenmusik, auch hier bei Another Brick in the Wall ist Hol ihn unters Dach. Ja, warum sollte es ausgerechnet auf Deutsch gesagt werden? Weil doch irgendwer hat sich dann, der Produzent oder irgendwer hat sich doch dann unterm Dach erhangen. Ne? Ach. Das also, muss man alles ernst nehmen, Achtung.
Ach, ich muss mich vielleicht nochmal zum Abschluss hier nochmal entschuldigen für das Rabbit Hole, was ich euch da in der gestrigen Folge präsentiert habe. Ich habe euch da wirklich komplett in meinen Pit reingeschmissen. Mit meinen Links von der letzten Folge.
Ich habe die Links nicht. Kannst du mir kurz nochmal sagen, worum es ging?
Naja, um meine Flacherdler und
ach, die ganze Zeit bekloppen. Ja, alles klar.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Tschüss.